müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Wir sind Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichhardt.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid bei unserem Fußballwelten-Podcast. Fums, Quatsch, wir sind gut. Ach scheiße, lassen wir es drin, oder?
Jula, 15 Generalproben haben wir gehabt, 15. Und jetzt verkackst du den ersten Satz. Moin, servus, Gude. Hier ist der Poppe von Fums mit dem Fußballwelten-Podcast. Mir sind Gude und die Frau, die noch den Morning Blues hat, ist die Jula. Hi.
Hi, danke Thomas. Ach. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Folge noch sagen soll. Also man muss, für die, die das jetzt irgendwie nicht mitgekriegt haben, wir hatten einen echt langen Vorlauf, weil gab da ein paar technische Schwierigkeiten.
Ja, es war wirklich, ich glaube, es wurden schon Expeditionen zum Meeresgrund und Mondflüge mit Raketen irgendwie unproblematischer durchgeführt als diese Folge, glaube ich. Also genießt sie und habt im Hinterkopf, dass wir da wirklich, ich glaube, gefühlt mehr Zeit aufgewendet haben als Alexander Nübel im Bayern-Tor bis jetzt.
Ja, definitiv. Oh Mann, ey. Ja. Ja, krass. Aber schön, dass wir uns jetzt hier doch zusammengefunden haben und wie gesagt, ihr hört uns ja auch nicht zum ersten Mal, ihr wisst ja, wo ihr seid. Ist doch ganz egal, was ich da am Anfang erzählt. So.
Ich habe fernab davon gute Nachricht, mein Internet geht wieder und ich habe mich total gefreut, dass wir letzte Folge so tolles Feedback bekommen haben auf die Frage, wie wurdet ihr Fan? Das war ja unser Thema und mir ist das Herz ein bisschen aufgegangen, weil es wirklich unfassbar viele Antworten waren. Und wir haben uns beide da ein bisschen was rausgesucht. Magst du mal eine vorlesen?
Sehr gerne. Ja, mir ging auch das Herz auf, weil genau wie ich hattet ihr scheinbar auch nostalgische Gefühle bei dem Thema und habt die schön mit uns geteilt. Also, kleiner Seitenhieb auch an meinen Kollegen und Bayern-Fan hier, Thomas, der ja schon des Öfteren erwähnt hat, dass es ja manchmal auch ganz schön langweilig sein kann, Bayern-Fan zu sein. Hat uns ein User geschrieben, mein Vater Bayern-Fan wollte mich als 10-Jährigen auch zu einem Bayern-Fan machen. Also wo jeden Samstag heute im Stadion auf Bayern 1 angehört. Blöd nur, dass die Bayern-Spiele immer so eindeutig und deshalb langweilig waren. Spannung gab es dafür immer in Augsburg, erstes Jahr in der Bundesliga. Da waren die Kommentatoren sehr enthusiastisch, sind förmlich explodiert, als der FC Augsburg das Wunderklassenerhalt schaffte. Also wurde eben der FC Augsburg mein Lieblingsverein. Muss jetzt leidensfähiger sein, aber es war nicht die falsche Entscheidung.
Ja, ist doch auch alles cool. Der FC Augsburg ist übrigens jetzt Spieltagsspendenpartner von FUMS und zahlt für jeden gewonnenen Punkt 100 € zusätzlich dazu. Also da mal ganz dicken Daumen hoch in Richtung Fuggerstadt. Tolle Aktion. Ich hoffe, da schließen sich noch ein paar Bundesligisten an. Ich habe einen Kommentar gelesen. Schalke könnte ja mitmachen, unseren Image quasi kostenlos aufpolieren, weil sie ja keine Punkte holen. Der Rashid hat geschrieben auf Facebook, ich war ein Flüchtling, bin 2001 aus Aserbaidschan nach Deutschland gekommen. Ich war damals ein Riesenfan von Ajax Amsterdam mit Kluivert und Van Gaal als Trainer. Sind dann irgendwann mal nach Köln umgesiedelt worden. Damals Köln der zweiten Liga gekickt. Ich glaube, das war 2004, 2005 das Stadion in der Umbauphase. Köln in der zweiten Liga. Wetter ekelhaft, Kollege hat mich mitgenommen. Auf einmal vor dem Spiel die Hymne und alle wedeln mit den Schals. Ab da wusste ich, ein Leben lang FC. Das ist toll. Oder wenn du so blitzverliebt bist in irgendwas. Ja. Das kennt man ja auch aus dem echten Leben noch, gerade aus jüngeren Jahren. Man sieht irgendwen und das Herz fällt in die Hose rein. Also nicht so, wie jetzt vielleicht manche meinen, sorry. Aber also. Und,
die unverdorbene Art, ja.
Ja, genau, die unverdorbene Art. Und dann ist es hier dann auch so offenbar passiert. Hast noch einen?
Total schön. Ja, ich habe auch einen, bei dem bei mir sofort das Kopfkino losgeht. Man hat sofort eine Atmosphäre und so vor Augen. Allerheiligenkirmes in Soest, 1996. Da war ich 7, bleibe mit meinem Dad zufällig vor einem BVB-Fanshop stehen. Der Verkäufer fragt mich, ob ich denn schon Fußballfan wäre. Ich so, nee. Er drückt mir eine Autogrammkarte von Kalle Riedle in die Hand. 5 Wochen später gab es ein Trikot zu Weihnachten. Das erste Spiel im Westfalenstadion war BVB gegen Glasgow Rangers am 7. Dezember 1999. Bobic gleicht in der Aufrechnung in der Nachspielzeit zum 2:2 aus und Lehmann hält 3 Elfmeter. Und ganz oben auf der Ost saß ich zitternd vor Kälte, aber heulend vor Freude. Richtig schön.
Ja, das sind so richtig schöne Momente, die man dann auch wahrscheinlich mit 90 noch im Kopf hat. Also ich,
genau.
Da hat man es ja auch schon drüber, Stadionbesuche ist ja auch was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, dass du im Stadion auch einfach 30.000 Mal leichter anfällig bist, dich in einen Verein zu verlieben, als zu Hause vom Fernsehen. Also, ja.
Absolut, ja.
Das ist wie, wenn du im Kindergarten irgendwie bist, ist die Chance, Drogen zu nehmen, auch nicht ganz so groß, wie wenn du auf irgendeinem Rave in Berlin bist. Und das ist, Stadion ist der Rave in Berlin, glaube ich. Da ist,
stimmt,
und,
ja, tatsächlich. Ja,
der
Vergleich.
Weil du gerade Kalle Riedle gesagt hast, mein Sohn hat jetzt neulich Brief schreiben müssen in der Schule und wir haben dann an Kalle Riedle geschrieben tatsächlich, weil er eine Sammelkarte von ihm hat. Es gibt diese Bundesliga-Sammelkarten und da gibt es Legendenkarten und da ist Kalle Riedle dabei. Und Kalle, wenn du das hörst, mach mal hin mit der Antwort. Der wartet auf seine Autogrammkarte, okay?
Genau.
Das bringt mich nämlich zu Maximilian, denn der hat geschrieben, damals im Alter von 10 Jahren, Saison 2006, 2007, Gott, sind die alle jung, unsere Hörer.
Mega, ne? Ja.
Habe ich durch mein Panini, 2006 war ich mit meiner jetzigen Frau schon zusammen, ey, habe ich durch mein Panini-Heft geblättert und bin einfach an Borussia Dortmund hängen geblieben, ohne überhaupt was mit dem Verein oder der Region zu tun zu haben. Mittlerweile wohne ich in Reichweite und bin dankbar, durch ein Bauchgefühl beim Verein gelandet zu sein. Das ist ja auch krass, wie dann so ein Verein, ich weiß nicht, ob es bei ihm Zufall war, bei Maximilian, dein Leben auch so ein bisschen mitprägt, dass du sagst, ich könnte jetzt irgendwie nach Berlin ziehen, nach München oder nach Dortmund, aber der BVB ist mein Herzverein und das ist für mich jetzt so dieses eigene auf der Plusliste, da will ich hin. Ja.
Schön, ne?
Manche müssen sich da wirklich, ich habe es ja auch weit zum Stadion, und andere haben es, glaube ich, ganz nah. Ne? Da hast du noch eine kleine Mini-Geschichte zum Schluss.
Ja, ganz süß. Auch ein prominenter Kommentar hier. Laura von Tora hat sich auch geäußert zum Thema, wie ist denn losgegangen mit dem Fan-Dasein. Sie hat geschrieben, 2 Minuten nach meiner Geburt hat mein Papa zu mir gesagt, er zeigt mir die ganze Welt und da drüben im Weserstadion fangen wir an. Dazu folgt ein grünes und ein weißes Emoji. Ganz süß. Vielen Dank, Laura, an der Stelle.
Ja. Es gibt wirklich so viele schöne Kommentare und ich habe auch sehr gelacht über die Leverkusen-Fans, die so ein bisschen zynisch so waren, so, wir haben ja keine Tradition und wir kriegen eigentlich nur Geld, dass wir hingehen und so und richtig, richtig schön, da auch ein bisschen so, ja, sich über sich selber, aber auch über die anderen lustig machen, also es war ein ganz toller Mix, ja.
Es gab auch so schöne Seitenhiebe untereinander, ne? Aber nicht boshaft, sondern genau, ne, wo dann auch untereinander kommentiert wurde. So fand ich ganz schön. Und es hat mir auch mal wieder gezeigt, dass wir doch alle auch dieses Fan-Ausleben sehr vermissen. Also ich glaube, das ist, ne, es gibt die, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, eher analytisch zu Hause am Fernseher sitzen und auch das Spiel genießen wollen und deswegen auch, glaube ich, das lieber am Fernseher gucken, als jetzt irgendwie so im Stadion zu stehen, dass man auch die Spielabläufe gar nicht richtig sehen kann. Dann gibt es eben so Pappnasen wie ich, die halt dieses ganze Fan da sein mit allem drum und dran im Stadion eben so krass vermissen. Und das hat man da auch gesehen, ne, bei den Kommentaren. Richtig schön.
Die Eintracht hat gestern auch ein ganz tolles Video dazu gepostet. Haben es halt mal handwerklich ein bisschen besser gemacht als die Bayern neulich mit ihrer Katar-Werbung, die so getarnt war, als wäre es ein Fan-Video. Die Eintracht hat wirklich ein Fan-Video gemacht. Ja. War ein bisschen enttäuscht, dass Ingrid keine tragendere Rolle gekriegt hat, aber
die Ingrid, ja.
Bringt mich zu unserem heutigen Thema. Wenn ihr, also erst nochmal zurück zum anderen Thema, wenn ihr da die Kommentare mal lesen wollt, das ist ein Post, auf dem ganz viele Vereinswappen drauf sind, könnt ihr bei FUMS auf Facebook und Instagram, ich glaube auch bei Twitter nachgucken und da, also da, wenn ihr euch, das ist eine tolle, ich sag mal Scheißhauslektüre, nehmt euch das Handy mit aufs Klo und lest mal die Kommentare durch, da hockt ihr eine halbe Stunde und merkt es gar nicht, also
ja.
Und jetzt zu unserem heutigen Thema, was eigentlich gar kein Thema ist, sondern eher eine Art, ein Q&A haben wir vor. Q&A heißt bei uns nicht Qatar Airways wie bei Bayern,
sondern
Fragen und Antworten. Wir haben aufgerufen, Fragen zu stellen, ihr seid dem rege nachgekommen und wir wollen jetzt mal gucken, wie lang es dauert, kurz oder lang, je nachdem.
Das liegt ein bisschen an dir.
Es liegt vor allem an mir, es tut mir leid. Vielleicht fasse ich mich diesmal ein bisschen kürzer. Aber es macht auch einfach Spaß. Wir haben gemerkt, wir haben die
Folge
schon mal aufgezeichnet. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben den Spaß heute auch nochmal.
Richtig, genau. Wir haben nämlich auch die Fragen alle schon mal beantwortet. Also wer jetzt uns vorwirft, wir wären hier ein bisschen zu gut vorbereitet, gell? Wobei, das habe ich am Anfang mit dem Arsch auch sofort wieder eingerissen. Also, aber die Fragen haben wir uns quasi schon mal beantwortet, ja.
Jula, such mal eine aus.
Dann. Fangen wir doch mal an. Bringen wir es hinter uns, das Negative zuerst. Was war das schlimmste Spiel, das ihr im Stadion verfolgen durftet? Thomas.
Ey, ich schwöre, ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe. Ne? Also ich erzähle es wieder selber, ohne es zu wissen noch. Also ich war auf jeden Fall damals bei Bayern gegen Freiburg, als Klinsmann die Tonne eingetreten hat. Und das war fernab von diesem Tonnentritt, der ja wirklich in die Bundesliga-Historie einging und auch in jedem die letzten 50 Jahre Rückblick vorkommt, war das tatsächlich spielerisch der allergrößte Gulasch. Und das ist meine Definition von schlimmem Spiel im Sinne von Qualität. Mhm. Weil das hatte wirklich so zweite Mannschaft Kreisliga, alle haben gesoffen am Vorabend, Qualität. Und schlimm im Sinne von tat richtig, richtig weh im Stadion, war tatsächlich kein Spiel, bei dem ich im Stadion im Sinne von im richtigen Stadion war, sondern ich war beim Finale der Horm in München. Und da waren die ganzen Drumrum-Umstände ganz krass, weil der Tag war eigentlich cool, aber wir hatten schon so eine heftige Anreise, es war schon so anstrengend, weil alle Züge so krass überfüllt waren und dann waren wir im Olympiastadion, da waren auch 60.000 Bayern-Fans drin, das war also gefühlt, war es ein Stadionbesuch und du hast aber die Leinwand auch kaum gesehen, weil das irgendwie so scheiße flach gebaut war und alles war ganz viel, dann dieses Spiel noch dazu und auf der Rückfahrt sind wir am Bahnhof, mussten wir irgendwie wirklich gefühlt 8 Stunden am Bahnhof rumlungern, da lagen die Menschen rum, wie damals 2015 bei der Flüchtlingskrise und der ganze Tag so, das war so anstrengend und dann dieses verlorene Finale noch, wir sind irgendwann nach Augsburg gefahren, einfach mal aus München rauszukommen.
Hauptsache raus.
Und das war echt schlimm im Sinne von, boah, aber auch eine Geschichte, die man wirklich auch noch in 30 Jahren erzählen kann. Ne? Ich war damals in München, bla bla bla. Also ja, und jetzt erzähl du.
Ja, also ich erinnere mich da so an tatsächlich eigentlich an zwei Situationen. Eine ist auf jeden Fall präsenter, weil ich sie bewusster wahrgenommen habe. Das war 2011, der vorletzte Spieltag, das letzte Heimspiel in der Saison gegen Köln. Und wir sind dann am Spieltag drauf auch dann abgestiegen, als wir dann in Dortmund spielten. Und dieses Spiel gegen Köln zu Hause, da war eigentlich tatsächlich, wenn die sich da nochmal richtig krass zusammengerissen hätten und da vielleicht einen Punkt oder 3 geholt hätten und dann gegen Dortmund irgendwie noch ein bisschen was gerissen hätten, wären wir, glaube ich, auch am Ende noch drin geblieben oder so. Also es wäre noch drehbar gewesen, das Ganze, ne? Anders als jetzt bei Schalke. Ja, und es war aber so krass, weil du hast eigentlich so nach 5 Minuten schon gesehen, okay, egal wie krass wir jetzt hier brüllen und supporten und machen und wie sehr wir die Daumen drücken und hoffen, die 11 da unten machen es auf gar keinen Fall. Das hast du gesehen, du hast jedem, die haben das wirklich wie ein Demonstrationsschild vor sich hergetragen, dass sie definitiv keinen Bock mehr darauf haben. Und das hat so wehgetan, das war so scheiße. Das hat sich dann am Ende auch alles in Wut entladen im Stadion. Es gab dann auch einen Platzsturm, wurde dann auch in den Medien ultra hochgekocht. Ich habe gerade gestern da nochmal die...
ihr habt eine Kamera für 1 Million kaputt geballert.
Das war aus Versehen.
Natürlich.
Also
natürlich. Wer kennt's nicht? Ja. Machst du mal schnell einen Platzsturm, fällt aus Versehen eine millionenteure Kamera um. Es ist
scheiße, ne? Das kann passieren.
Wenn das noch nicht passiert ist, der werfe einfach die erste GoPro, ne?
Genau, ganz genau. Das, und da saß ich wirklich wie, man es aus dem Film, aus den Nachrichten auch immer so diese Bilder aus dem Stadion kennt, wenn dann mal wieder irgendwer abgestiegen ist oder halt das Finale der Horm nicht schafft, wenn dann Leute heulend da sitzen, so die Ellenbogen auf den Knien aufgestützt, das Gesicht, das verheulte Gesicht in den Händen vergraben, so saß ich da halt auch vom 40er-Block auf dem Boden und hab einfach, ich weiß nicht, das war irgendwie, da war so viel Leere und das ist auch so ein Gefühl, da kann ich mich heute noch so gut dran zurückerinnern. Ich hab mir da aber auch geschworen, so lasse ich mich dann nicht mehr emotionalisieren, negativ. Entschuldigung, gab es noch ein Spiel, das war, da war ich aber viel jünger noch, also das war so in den ersten Jahren, wo ich mit Papa ins Stadion bin und das war auch so ein desolates Scheißgekick, ja, irgendwie gegen Union Berlin und auch zu Hause und man muss sagen, also ich habe meinen Papa schon immer sehr für seinen Orientierungssinn bewundert, also den kannst du irgendwo aussetzen und er findet sich zurecht und im Stadion war der ja halt auch schon hunderte Male und da an dem Tag sind wir danach, nach dem Spiel wollten wir halt eigentlich so wie jedes Mal zum Parkplatz laufen und wir haben uns komplett verlaufen. Der Papa ist einfach nur mit starrem Blick einfach vor sich mit der Masse hingetrottet und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, wir sind jetzt, also wer schon mal Frankfurt war. Das ist so wie, wenn du zum Gleisdreieck willst und landest an der Isenburger Schneise und fragst dich dann, wie bist du da jetzt hingekommen? Also so, das war irgendwie auch ganz krass. Und dann natürlich der Papa, dramatisch wie er ist, den Scheiß gucke ich mir nie mehr, oh, ich gehe nie mehr ins Stadion und so. Also wir waren danach noch ganz oft im Stadion, aber ja, ne, das war so, da habe ich so das erste Mal als Kind wahrgenommen, krass, das macht wirklich was mit einem. Also Fußball, das kann, weil der Papa war plötzlich so neben sich gestanden, das fand ich ganz, ganz schlimm irgendwie als Kind so. Ja.
Zwei schnelle Ads zu deinen Aussagen. Das eine ist, als ich mit meinem Sohn erst beim Stadion war, sind wir auch zum Auto gelaufen. In Frankfurt war das ja auch. Und da sind dann irgendwelche Düsseldorf-Fans auch über diesen Isenburger Parkplatz da geirrt und haben die ganze Zeit ihre Drückerle da in der Hand gehabt und haben das Auto nicht mehr gefunden. Und ich glaube, die mussten wirklich warten, bis alle Autos weg waren und haben dann das letzte genommen, das noch übrig war. Also die haben mir auch echt leid getan. Andere Geschichte ist, das ist, was du sagst, ne? Wenn du merkst, dass dein Team da unten einfach keinen Bock mehr hat, das ist wirklich das Allerschlimmste, was es gibt. Ich hab Bayern gegen Bremen wirklich den Arsch aufreißen sehen. Also die Bremer haben Bayern zerstört in München damals. Es war so, alle waren sich sicher, das gewinnen wir heute, dann wird es nochmal spannend. Und die Bremer haben einfach die Bayern so vernichtet damals. Da habe ich aber in der Halbzeit geklatscht, weil ich einfach fand, Werder ist besser. Die Bayern haben alles gegeben, Werder war besser. Und da ist es für mich auch völlig okay. Aber wenn ich sehe, dass eine Mannschaft da, und ich will, wenn ich mir die Zeit und das Geld nehme, da hinzugehen, dann möchte ich, dass die sich Mühe geben. Die können versagen, die können hoch verlieren, aber die sollen sich gefälligst Mühe geben. So, das erwarte ich dann. Und das ist wirklich auch das Schlimmste. Ich werde nie vergessen, wie Douglas Costa gegen Real Madrid im Rückspiel der Champions League über den Platz geschlichen ist, als ob er, mein Opa hat immer gesagt, dem kannst du beim Larve die Schuhbesohle.
Ja, genau. Ja.
Und da habe ich mit diesem Spieler abgeschlossen. Und deswegen war das, also ich kann jeder Elfmeter im Champions League-Finale verschießen, aber da kommen wir auch noch dazu gleich. Aber nee, so nicht. Nächste Frage, sonst wir sind ja noch länger als letztes Mal.
Nächste Frage, welche hättest du denn gerne? Oder bist du dran? Du bist, glaube ich, dran.
Katzenkumpel fragt, und da haben wir letztes Mal, waren wir uns relativ schön einig, wird Schalke zügig wieder auferstehen oder noch weiter abrutschen? Also wir waren uns einig, dass wir uns nicht einig sind, oder?
Also ich habe gesagt, ich gehe von aus, dass die zügig wieder auferstehen werden und kein zweites Kaiserslautern machen. Einfach weil ich irgendwie denke, dass ja dann leider doch so ein Tönnies Geldbeutel aufmacht und man das dann annehmen wird. Das ist so meine Idee dazu.
Die haben ja jetzt McKennie verkauft für gutes Geld. Also die haben jetzt schon, glaube ich, mehr Etat als jeder andere Zweitligist gefühlt nächstes Jahr. Aber was ich auch sagen muss, die zweite Liga ist einfach nicht zu unterschätzen. Und mit jedem Jahr, das du länger brauchst, steigt halt auch die Chance dann so ein zweites. Du siehst es beim HSV.
Ja,
und
absolut.
Wenn die es dieses Jahr nochmal verkacken, dann wird es so richtig eng. Und die haben ja auch mit Kühne jemand, der ein bisschen was rüberschießt. Zumindest glaube ich, dass das noch der Fall ist. Und das ist ja auch so eine Gewissensfrage jetzt, ne? Riskierst du denn ein zweites Kaiserslautern zu werden? Oder holst du dir doch ein Tönnies wieder ran, weil es halt einfacher ist mit ein bisschen Kohle noch? Und das wird eine Charakterfrage für Kolasinac und für Mustafi und solche Jungs. Tun die sich die zweite Liga an und die können da ja auch so ein bisschen zu Helden jetzt werden, ne? Und das ist die große Frage.
Bin ich mal gespannt, wer dann alles abhaut und bleibt. Also ich meine, im schlimmsten Fall stehst du halt da echt mit nichts da, ne? Spielerisch.
Ja, und du hast halt einfach auch mittlerweile jede Zweitligasaison eher 5 Vereine, die aufsteigen wollen und können.
Ja.
Plus 1-2 Überraschungsteams. Also wenn ich jetzt mal sehe, lass jetzt mal wirklich Mainz absteigen noch und in der Relegation vielleicht sogar noch die Hertha oder Bielefeld, dann hast du ja schon echt 3 Teams, die das Potenzial haben. In Bielefeld wird der Kader relativ gleich bleiben, glaube ich. Die haben eine eingespielte Mannschaft, die spielen da wieder vorne mit.
Ja.
Mainz ist eigentlich eine gute Truppe, hat eine gute Nachwuchsabteilung, die können da auch wieder vorne mitspielen. So, dann hast du einen HSV, der es vielleicht wieder nicht schafft, weil sie gerade wieder Väter sind. Hast Hannover, die dann auch mit Kind zum Bild, also, und dann hast du ja noch immer so Teams wie Fürth, wie den KSC, wie Heidenheim. Also ich sehe da noch nichts safe. Also
es wird spannend.
Man täte gut, das jetzt alles schon, also sich jetzt schon drauf zu fokussieren, wer nächste Saison da spielt, um mit einer halbwegs eingespielten Mannschaft in die zweite Liga zu gehen. Also meine Meinung.
Tatsächlich, ja. Aber ob sie das machen, bleibt offen.
Ja, um Gottes Willen. Da wird noch geträumt. Jetzt gegen Mainz, natürlich richtungsweisend.
Ja. Klar.
Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war das Spiel noch nicht. Das ist ja heute Abend. Aber wenn sie ich hoffe für Schalke tatsächlich, dass sie das verlieren, dass sie so ein bisschen mal, der Rummenigge hat mal gesagt, down to earth kommen und sich.
Das hat der Rummenigge gesagt, das kann man sich nicht vorstellen.
Das ist das Geile, ne? Jerome Boateng bei der WM 2018
um Gottes
kam
Willen.
Doch mit so einer, kam mit so einer Latzhose und mit so einer Minions-Brille ins Stadion, so eine Schweißerbrille, die er so auf hatte. Und dann hat er gesagt, der muss ja eigentlich, der Junge muss mal down to earth kommen. Da habe ich mir auch jetzt im Nachhinein gedacht, so, dass ihm der Satz nicht öfter um die Ohren geflogen ist, ich weiß es auch nicht. Also,
krass eigentlich, ne? Das ist manchmal auch einfach so eine Glückssache, wie die Medien was aufschnappen und es ausspielen.
Fums,
aber schade, dass es damit nicht passiert ist.
Wir haben ja von Fums auch geschlafen, absolut, muss man sagen. Aber wenn wir schon bei Kalle sind, Katar 22, Pro oder Contra, fragt der Tobias. Mensch, freust du dich nicht auch schon auf die Glühwein-WM?
Ganz klares Contra von meiner Seite. Nicht eine Spielminute werde ich mir anschauen, es sei denn, man zwingt mich dafür für viel Geld.
Ja, ich habe ja.
Und dann wäre ich ja auch wieder käuflich und das finde ich doch scheiße. Also, ja. Nee.
Bei mir schlagen da zwei ganz große Herzen in der Brust. Ich habe natürlich die Ausrede, ich muss es ja beruflich gucken. Und ich muss wirklich gestehen, ich liebe einfach Weltmeisterschaften. Das ist so rar und das ist so schön, wenn dann ich WM 1990 irgendwie Kamerun und ich kann dir von jeder WM noch irgendwelche Spieler sagen, die danach nie mehr gehört und gesehen hast. Und dieses reine Fußball-WM-Ding. Ich habe auch die letzte WM total genossen, obwohl Deutschland so früh raus ist und so scheiße gespielt hat. Aber es war einfach.
Danach war es dann schön, gell?
Ich liebe das einfach, wenn dann irgendwelche Exoten, dann sind irgendwelche Rising Stars, die danach aber irgendwie nie mehr erscheinen. Irgendwelche Leute schaffen diesen Durchbruchsmoment. Und es ist einfach, jeden Tag zwei Fußballspiele zu gucken. Und also ich liebe WM eigentlich einfach total. Und deswegen
doch nicht in Katar.
Ja, das genau, ist das ist der große Zwiespalt, dass ich nicht weiß, ob ich schaffe. Also, pass auf, was mich so ärgert ist, es war ja in Brasilien, war ja Olympia, es war ja in Brasilien WM. Und da war der Aufschrei immer so groß und das Land und Bolsonaro und Favelas und Kriminalität und Regenwald wird abgeholzt. Und hörst du noch irgendwas von Brasilien? Hast du davor irgendwie viel von Brasilien gehört? Ist dann immer so eine Befindlichkeit, ach, jetzt ist da WM und da müssen wir die auf die Missstände hinweisen, die uns dann danach wieder scheißegal sind. In Katar ist es anders, das sehe ich auch. Da wird jetzt schon viel gemacht und viel kritisiert.
Es ist halt so ein falsches Signal, ja. Es ist halt, das kann man halt eigentlich wirklich überhaupt nicht bringen mit gesundem Menschenverstand, ja. Und abgesehen davon, dass da halt auch so fußballhistorisch halt es keinen einzigen Grund gibt, dann jetzt in Katar Fußball zu spielen, ja. Das ist wirklich, das steht so für alles, was ich am Fußball hasse, ja. Also rein persönlich und dann auch menschlich ist es echt eine harte Nummer. Und ich denke halt, ja, natürlich ist es so, dass jetzt Katar nicht in den Köpfen ist in den letzten 10 Jahren und wahrscheinlich nach der EM dann auch nicht mehr so krass. Aber jetzt ist da halt so eine breite Masse und da könnte man halt auch ein Statement setzen, indem man vielleicht dann nicht teilnimmt oder so. Aber klar, träumen wir nicht, das wird ja nie passieren.
Nee, also ich würde mir auch, also mir wäre es ja am liebsten, es würden einfach die ganzen europäischen Länder sich zusammentun und sagen, wir verzichten, dann sollen sie halt ihre WM spielen.
Richtig.
Und dann lässt du, also das fände ich geil, aber das wird nicht passieren.
Wird nicht passieren.
Das Kind ist jetzt schon so krass tief im Brunnen drin, es ist zu spät. Ich würde mir einfach wünschen, dass die nächsten Weltmeisterschaften wieder woanders stattfinden. Ich fand Südafrika total schön, ich fand Brasilien als Austragungsort eigentlich auch ziemlich geil. Deutschland, das ist ja viel möglich, Frankreich war ja auch 98, USA war irgendwie auch schon so eine gefühlte Kommerzveranstaltung, aber irgendwie auch spannend. Ja, warum Russland, warum Katar? Also da.
Ja. Naja. Ich hätte total gerne einen in England.
Ja, England 96, nice. Die EM habe ich ja schon sehr aktiv miterlebt. Das war schon sehr
toll.
Da war
ich ja 6 Jahre alt, da habe ich nichts mitverfolgt. Also höchstens halt geschaut, ne? So, da weiß ich noch, da sind wir dann von der Schule, da haben wir dann manchmal so eine Stunde früher freigekriegt, so in der ersten Klasse. Also völlig auch geil irgendwie. Also so auf dem Land laufen die Sachen manchmal auch anders.
Ja,
und dann haben wir auch da geguckt.
Ich habe auch das Halbfinale Japan, Südkorea damals. Die WM, das Halbfinale in Stuttgart beim Klassenausflug geschaut und wir waren in Tanz der Vampire drin und dann haben alle so auf die Uhr geschaut, das ganze Ding über, komm, ist der Scheiß, also es war total tolles Musical, ich liebe das total, aber alle haben trotzdem so auf die Uhr geschaut, ist der Scheiß hoffentlich bald vorbei, hey, wir in einer halben Stunde ist Anstoß, also es war so eigentlich total toll hier gerade, aber eigentlich würde ich jetzt dann auch ganz sicher am Hauptbahnhof rechtzeitig sein, da war Public Viewing am Hauptbahnhof in Stuttgart, wo es danach nur noch rund ging, dass er abgerissen werden soll. Und, und das war richtig toll, also das hat richtig Spaß gemacht. Da ging ja dieser ganze Public Viewing-Spaß-Hype und so auch erst los. 2002. Welchen Spieler, fragt Strandi, würdet ihr in einem Finale einen Elfer in der Nachspielzeit schießen lassen?
Also,
komm,
da habe ich mir ja beim letzten
Mal... Ich weiß
noch,
was du gesagt hast.
Ich brauche jetzt gar nichts anderes erzählen, gell, ja. Aber es ist kein... Ich habe da jetzt nicht mit der Vereinsbrille drauf geschaut und habe ganz klar mich sofort für Robert Lewandowski entschieden, weil es kaum einen Abgewichsteren gibt, dem ich das besser zutraue, weil er da mit einer Ruhe und einer Selbstverständlichkeit die Dinger macht. Mhm. Ja, sorry.
Das Lustige ist, ich habe ja André Silva genommen dann, weil der ja noch gar keinen verschossen hat und auch so eine Ruhe hat. Was ich so krass finde bei Lewandowski, habe ich auch erzählt, ist dieses, der ist eigentlich total gut lesbar. Eigentlich, aber irgendwie nicht, weil der hat ja nur links unten, rechts unten als Option, aber der liest den Torwart so gut beim Anlauf, dass er trotzdem immer die richtige Seite wählt. Und dann hat jetzt Jahrstein ja einen gehalten und ich habe ein bisschen Bedenken, dass in einem großen Spiel der Code von Lewandowski geknackt wird, weil dann ja echt wirklich das Adrenalin so hoch ist, dann schießt er vielleicht doch ein bisschen zu früh oder verzögert nicht so gut oder der Torwart hat weiß es vorher, weil er sich sehr, sehr drauf einlässt auf dieses die Vorbereitung. Ich bin Fan von Abwehrspielern, die immer so humorlos verwandeln. Linke 2001 oder sowas. Es sind dann oft gerade die Brasilianer, die dann in Winkel schießen wollen oder in den großen Spielen Bayern gegen Real. Wer verschießt da? Da verschießt Ronaldo und es schießt Ramos den Ball aus dem Stadion raus, ja. Die zwei, wo ich eigentlich sagen würde, wenn ich die beim Elferschießen
hätte, machen sicher, ne?
Nummer 4 und Nummer 5. Und was machen die? Die verschießen halt am glücklichsten, ne?
Gut, es kann auch schief gehen, wenn man einen Abwehrspieler oder so da, also keinen Stürmer einen Elfmeter schießen lässt. Hat leider Hinti bewiesen gegen Chelsea, aber andererseits, ich glaube, du hast es halt als Abwehrspieler, kannst du vielleicht auch in einer gewissen Form cooler da dran gehen, weil wenn du es verschießt, dir nimmt man es nicht so übel wie jetzt eben einem Ronaldo oder so, ja? Weil da guckt jeder drauf und jeder erwartet, dass das Ding aber sowas von sitzt. Und wenn es dann nicht sitzt, ist das Geschrei riesig, ja, obwohl es auch nur menschlich ist, wenn auch ein Stürmer verschießt, ja. Aber bei einem Abwehrspieler, ich glaube, der kann da ein bisschen gelassener sein, vielleicht.
Ja, absolut. Ich
wäre eine Art.
Ja, also es ist spannend, weil wenn ich sehe, wer schon alles verschossen hat in großen Spielen, ja, Kimmich hat auch mal im Pokalfinale einen geschossen, da hättest du, wie man so schön sagt, grüße nochmal an Opa, ein Laib Brot hinterherwerfen können. Der war so langsam geschossen, dass der Torwart fast schon eingeschlagen hat. Der Weidenfeller war damals im Tor. Er war so schlecht geschossen und es gab dieses Pokalspiel gegen Dortmund, wo Lahm und Alonso ausgerutscht sind und übers Tor auch krass geschossen haben. Machst du halt manchmal auch nichts, ne? Ist halt auch immer ein Glücksspiel. Ich finde, ein großer Unterschied ist nochmal Elfmeterschießen versus echtes Spiel. Hat man es ja auch drüber, dass dieser Weg, das hat Schweinsteiger mal gesagt, dass du von der Mittellinie, bis du da hinläufst, dass du da, die Gedanken werden immer mehr und du hast dieses Riesenstadion und diese 40 Meter von der Mittellinie bis zum Elfmeterpunkt, dass das halt wirklich auch nochmal viel mit einem macht und das ist so der wirkliche Brainfuck dann und in so einem richtigen Spiel, da ist es, du hast einen Nachschuss, du kannst es noch aufholen, aber da
ich
weißt du
Ich wollte gerade
halt,
sagen, was macht es in einer 60. Minute einen Elfmeter zu verschießen, dann ist ja noch alles drin,
genau.
So, weißt du, das ist ärgerlich, aber...
schon, ne? Also das ist ja
genau,
0-3, genau. Also das ist genau...
Ja. Aber ich muss auch echt sagen, also so ein Elfmeterschießen zermürbt mich so hart wie selten was anderes im Fußball. Da bin ich auch fast froh, dass die Eintracht gar nicht so oft in die Situationen kommt, so K.O.-Runden spielen zu müssen. Ihr habt da ja mehr Erfahrung mit, aber ich sage, andererseits, vielleicht wäre ich dann da abgewichster, wenn wir es öfters sehen würden. Ich weiß es nicht, aber vielleicht haben wir ja bald die Gelegenheit dazu.
Bayern tatsächlich auch echt eine gute Quote, jetzt gegen Kiel ja lief es ein bisschen anders. Aber insgesamt schon eine sehr gute Bilanz, die Bayern. Macht ja auch irgendwie so einen Verein ein bisschen aus. Und ja, ihr gegen Chelsea, es war ja irgendwie auch so ein bisschen schade, dass diese Reise dann an so einem Elfer endet. Also es hat mir echt auch ein bisschen das Herz gebrochen dann.
Wir hatten da zwei Freunde hier zu Hause sitzen und es war auch, also so still war es in unserem Wohnzimmer, glaube ich, auch noch nie. Seitdem, wenn wir im Urlaub waren. Aber das war ganz schlimm, wie wir da alle völlig traurig mit gebrochenem Herzen saßen. Ja, es war scheiße irgendwie.
Achtung, krasse Überleitung. Ja. Mir war es auch nicht Wurst. Tobi fragt, wo gibt es denn die beste Stadionwurst? Du hast einen Experten an der Hand, ne?
Ich habe einen Experten an der Hand. Ganz große Grüße gehen raus an meinen Kumpel Flaxi. Auch so ein Schalke-Original eigentlich und obwohl er hier bei mir aus der Ecke kommt, aber so ein Allesfahrer, ganz, ganz, ganz großer Schalke-Fan und auch irgendwie so ein bisschen bekannter da bei denen, glaube ich. Und er hat mal eine ganze Zeit lang, glaube ich, wirklich auch mit Excel-Liste und oder mit Homepage sogar, hat er eine Bratwurst-Tabelle geführt, nämlich über die besten Stadionwürste, auch im Ausland. Also wir waren auch schon in Mallorca auf einem Spiel und da hat er dann auch eine Wurst essen müssen, obwohl ich die da nicht gegessen hätte. Aber er hat gesagt, Jula, das gehört dazu. Ich habe gesagt, ich mache da eine Tabelle und dann muss ich da auch eine Wurst essen. Also voll süß. Ja, und ihn habe ich mal gefragt zur Vorbereitung hier. Ich meine, den Flaxi, ich wurde da gefragt. Und ich kenne ja keinen besseren Experten. Sag mal, was ist denn da die beste Stadionwurst? Und da hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und hat dann da ausgeholt und hat erzählt, also seine Top 10 wird angeführt von der Feuerwurst in Mainz und der Krakauer in Gladbach. Und er hat mir auch gesagt, wo es überhaupt nicht schmeckt. Das ist leider in Schalke bei ihm daheim, also bei ihm im Stadion da. Hat er gesagt, das tut weh, aber leider schmeckt es da nicht. Und Bayern wäre schlecht und Augsburg schmeckt die Wurst auch nicht gut. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sagen darf, aber es ist ja seine subjektive Meinung.
Genau.
Und genau, wenn es nach mir geht, ich mache da gar nicht so gerne Experimente auswärts, weil ich dann immer, ach nee, also ich habe einmal so, ich glaube in Paderborn war das oder so, da gab es dann zur Bratwurst, ich glaube ein ungetoastetes Toastbrot, weil das ist da in der Ecke auch so gang und gäbe, auch Bielefelder Raum und so, das gibt's da nicht mit Bratwurst im knusprigen Brötchen mit schönen Senf, das suchst du da vergebens und das ist für mich so eine Grundvoraussetzung, das Drumherum muss auch stimmen und tatsächlich esse ich bei uns im Stadion auch immer außerhalb vom Stadion, also bei diesen unabhängigen kleinen Bütchen, da gibt es am Parkplatz Gleisdreieck den Wach, da ist es sehr gut und hinten beim Didi, die das kennen, das Stadion kennen und vielleicht auch schon mal mit der S-Bahn angekommen sind, die wissen, wo ich meine, beim Café Reflex. Ja,
Also Punkt 1, ich glaube, dass die Wurst im Stadion einfach automatisch besser schmeckt. Also wenn du dieselbe Wurst zu Hause essen würdest, dann wäre die einfach oft wahrscheinlich nur so mittelmäßig bis mäßig, weil das natürlich auch total krass auf ich muss jetzt 100 Würste hier ballern, weil gleich Halbzeit ist, gemacht ist und vielleicht nicht so liebevoll, wie wenn die Oma dir 3 Stück auf dem Herd brät. Aber davon leben natürlich auch die Leute, dass so die Emotion damit ist. Das ist so ein bisschen wie wenn du zum Metzger gehst und kriegst ein Stück Wurst, das schmeckt einfach dort viel geiler, als wenn du zu Hause dieses Stück Wurst essen würdest. Du isst da einfach so ein bisschen Gefühl mit. Und was du sagst.
Das ist wie der Döner, den man nach dem Feiern isst.
Ja, genau, die Vollsuff.
Oh mein Gott, der kann auch. Boah, Wahnsinn, ja, genau. Gott, sowas hätte ich gern mal wieder. Ich weiß nicht, es wird langsam Zeit, dass das da draußen mal wieder möglich wird.
Absolut,
ey. Eieiei.
Und was du sagst über dieses Draußenessen, finde ich auch. Und ich liebe das auch deutlich mehr. Finde auch, dass die dann mit ein bisschen mehr Liebe gemacht sind. Und in Frankfurt ist ja toll, du hast ja einen relativ weiten Fußweg zum Stadion.
Ja.
Und da ist es dann so, dass du, ich glaube, das ist einfach geduldet, ob das legal ist, glaube ich eher nicht, aber da stehen halt irgendwelche Leute mit ihrem Privatgrill und grillen da halt irgendwelche Würstel, die sie beim Aldi gekauft haben oder beim Metzger, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher beim Aldi als beim Metzger. Und machen sich da halt ein bisschen die Tasche voll, aber das ist halt irgendwie, ich finde es auch irgendwie schön, dass da, da stehen halt irgendwie 10, 20 Fans zusammen und erhalten sich, jeder packt sich noch eine Wurst rein und das ist mir, finde ich irgendwie auch toller. Ich bin auch im Stadion nicht so der Bratwurstesser und ich wende dann auch ohne Ketchup, also ich bin da aber auch eine große Tendenz. Ist ja schon gut, dass ich ein rotes Trikot anhab dann im Stadion, aber ich brauche da nicht.
Nee, Bratwurst gehört mit Senf gegessen, könnt ihr gerne mal Feedback
Nein.
geben, aber ich, doch.
Tut mir leid, wenn man jetzt nicht ehrlich, ich bin leider kein Senfesser, außer bei Weißwurst, da gehört natürlich süßer Senf drauf, aber.
Das Süße, ja. Ja, tatsächlich, also es ist kulinarisch was los bei uns in Frankfurt, da gibt es noch viel mehr gute Sachen, die man dann essen kann, also wenn es auch fleischfrei essen will, das geht auch.
Ja, bei euch kann man auch Grisosen so essen, ne?
Ja, oh mein Gott, es gibt so einen Stand, den habe ich damals auch mal nur durch Zufall entdeckt und ich glaube, den hätte ich im normalen Spieltagsgeschehen oder Besuch da nicht gesehen, weil das ist mir nur aufgefallen, als ich nämlich da im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit da oft dann manchmal schon 5 Stunden vor Anpfiff im Stadion war. Da gibt's so einen kleinen Stand, der ist irgendwie so in dem Ring vor den Stehplätzen, wenn du da dann außen einfach noch eine Weile weiterläufst, vorbei an diesen normalen Bütschen, die da so reingebaut sind, steht auf dem Ring nochmal so ein kleiner Verkaufsstand. Da ist so ein alter Herr, der verkauft quasi richtig frisches Bauernbrot, wo du dir dann so eine Scheibe, die wird dann geteilt und du kannst dir beide Hälften in bestreichen lassen, wie du möchtest. Also A mit Crisos, da kannst du dann optional auch noch irgendwie ein gekochtes Ei drauf geschnitten kriegen. Dann gibt es Kriweschmalz mit Zwiebeln, kannst du machen. Mettwurst finde ich ja ultra, ultra geil. Also ich mache meistens Hälfte, Hälfte, Crisos und Mettwurst. Und das ist auch geil, wenn du so, ich bin ja auch ein bisschen so wasserstoffblond und dann irgendwie, wenn du da so als Mädel dann da mit deinem Mettbrot ins Stadion läufst, es gibt schon manchmal bewundernde und angeekelte Blicke. Finde ich immer ganz schön.
Ja.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Sehr, sehr schön. Die Talking About Wasserstoffblond, Mona fragt, was ist deine liebste Spielerfrau?
Also, boah,
dazu
hattest du letztes Mal die bessere Antwort auf
ja,
jeden
ich,
Fall.
Ja, ich bin ja tatsächlich sein. Fan von diesen Oldschool-Spielerfrauen, so eine Bianca Ilkner oder so, die damals auch so knallhart Verhandlungen geführt haben, wo du halt als Vereinsboss immer auch gezittert hast, wenn so jemand ankam. Da gab es einige davon, gerade so in den frühen 90ern war das so.
Das war leider vor meiner Zeit,
ja. Die Spielerfrau war da eher so gefürchtet als Managerin, die für den Mann, der vielleicht das Maul auch nicht so aufkriegt, Bodo Ilkner war ja auch ein sehr ruhiger Typ und da hatten die Bosse Angst. Das, was heute Raiola ist, war damals Bianca Ilkner halt, ne? Also hättest du wahrscheinlich lieber irgendwie ein Atomabkommen mit China ausgehandelt, als mit Bianca Ilkner Gehaltsgespräche zu führen. Und heute ist
geil,
heute ist so Fitness-Influencerin, auch ganz spannend. Mhm. Kann man auf Twitter und auf Insta, glaube ich, verfolgen. Aber insgesamt sind das so, das ist die Generation Spielerfrau, die ich irgendwie am spannendsten fand, am liebsten, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so diese eine Spielerfrau, aber ich kann da noch eine tolle Geschichte erzählen, die mit Sami Khedira und Lina Gerke zu tun hat.
Ja, die darfst du gerne mal erzählen, weil ich habe zu dem Thema, also ich muss sagen, wenn ich jetzt so an meine Generation Spielerfrau denke, ne, die ich so mitkriege, da muss ich echt sagen, da würde ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr wünschen, dass man ein bisschen achtsamer mit der Reichweite umgeht und der Vorbildfunktion, die das mitbringt. Und da würde ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr wünschen, einen Kopf einzuschalten, bevor man seine Postings macht
Lisa Müller,
irgendwas Sinnvolles anzustellen.
Lisa Müller hat Niko Kovac abgesägt im Endeffekt, ja, wenn man es mal ganz, ganz banal runterbricht. Die hat damals hier, ne? Hat damals hier angefangen, Kovac abzusägen und dann hat Bayern das Triple noch geholt. Also eigentlich hat Lisa Müller das Triple gewonnen für Bayern. Ja?
Heftig, ne? Wenn du mal so überlegst, Frauenpower hier im Hintergrund, ja.
Ja. Sami Khedira und Lena Gerke waren ja mal die deutschen Beckhams sozusagen. Und Sami Khedira ist mit jemandem befreundet, der hier im Nachbarort wohnt, von meinem Geburtsort. Und da gingen dann so irgendwann die Gerüchte um. Der Bürgermeister hat angetrunken auf einer Geburtstagsfeier, meines Wissens, erzählt, dass eine Promi-Hochzeit stattfindet in diesem Ort, in Ammerbach. Und da ist auch so eine fürstliche Kirche, Kapelle, alles Mögliche da, ein toller Seepark und sowas. Also da kann man auch wirklich sehr toll und schön heiraten. Und dann ging halt natürlich, eins gab das andere im dörflichen Bereich, die Gerüchteküche hat gebrodelt. Das muss der Khedira sein, der war ja schon öfter da und hat da auch in der Kneipe schon eingetrunken mit seinem Kumpel und dann hat er bestimmt gesehen, wie toll das ist. Das muss, wenn der Bürgermeister schon von Promi-Hochzeit spricht, es muss Khedira sein und Gerke. Und dann haben wir das gehört, ich habe mit meinem Chefredakteur auch gesprochen, dann haben wir da auch so ein bisschen das gestreut, auch in dem Wissen, dass es gar nicht so sein kann. Und dann war am nächsten Tag, als ich hinkam, standen da einfach irgendwie, Sport 1, Sat 1, FFH, RTL. Da war das komplette Konglomerat an deutschen Medien, Boulevardmedien vor allem da und haben darauf gewartet, dass da Khedira und Gerke und hunderte von Anwohnern halt natürlich auch, ne? Das war dieses typische, endlich ist immer was los bei uns Ding.
Endlich ist es los, ja.
Und dann, das war so toll, weil irgendwie jeder hat dann irgendwie sein Handy immer wieder gezückt so und haben es abgesprochen, die ganzen Reporter und guck mal, vielleicht ist ja noch diese eine Kapelle da in Amorsbrunn und vielleicht heiraten sie auch da. Und mir wurde zugesteckt, dass in drei Ortschaften weiter im Badischen, da ist ganz festlich eingedeckt in der einen Kneipe.
Wahnsinn.
Also es war wirklich der völlige Wahnsinn und das kam natürlich gar nichts raus. Da hat irgendein Prinzenpaar hat da geheiratet, das auch wirklich in der Thronfolge der, was weiß ich was, Burger auf Platz 9048 steht. Und das war halt okay. Für den Bürgermeister eine Promi-Hochzeit. Aber diese Story, die dazu am nächsten Tag in der Zeitung stand von mir, das war einer der schönsten und coolsten Berichte. Und auch der Reportertag war toll, die ich jemals hatte, weil es einfach Spaß gemacht hat, es nochmal so nachzuerzählen. So diese ganze Jagd nach etwas, was gar nicht existiert ist. Und das war wirklich eine sehr tolle Geschichte. Ja.
Super schön. Kannst du mir mal zukommen lassen? Würde mich mal interessieren, ey. Super schön.
Mache ich gerne. Talking about große Liebe. Du bist dran zu erzählen, warum finden sich Bremer und Frankfurter so scheiße?
Ja, ich bin dran, das zu erzählen, weil man sollte meinen, ich könnte dazu was sagen als Frankfurt-Fan. Ich habe auch gar keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was da die letzten Jahre so hochkocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte immer so ein Verein wie Bremen ist eigentlich relativ egal. Also jetzt so aus Fansicht, ne, auch. Aber ich glaube, das meiste, der meiste Zunder, der da drin ist, der hat jetzt gar nicht irgendwie, ist nicht auf den Rängen. Das ist, glaube ich, so unter den Mannschaften irgendwie, also unter den Spielern. Da kocht es ja jedes Mal oder knallt es ja jedes Mal auf dem Platz, dann nach dem Spiel oder in den Katakomben in der Halbzeit. Ey, ich verstehe es nicht, ja. Aber es hat sich jetzt auch unlängst ja auch irgendwie, na, also ich meine, der Hinti hat sich da schon mal geäußert, ziemlich unklug. Dann jetzt aber auch der Bremen-Trainer, der irgendwie auch meint, ja, wenn die Frankfurter kommen, das geht immer, da knallt es ja irgendwie immer. Ich verstehe es nicht. Und dann muss ich auch mal sagen, das ist ja, ich finde das so nicht nachvollziehbar, wenn es dann heißt, ja, bei denen knallt es immer, weil gefühlt verändern sich so Mannschaften ja auch jedes Jahr. Also ich meine, ne, die Eintracht, die vor 5 Jahren in Bremen gespielt hat, ist ja nicht mehr die Eintracht heute unbedingt. Du hast einen anderen Trainer und bringst ja andere Leute mit. Und trotzdem ist da jedes Mal irgendwie schon von vornherein wie so zwei Hunde, die sich nicht mögen, die sehen sich beim Spazieren, mögen sich nicht, kläffen sich an und gehen sich irgendwie ans Fell. Keiner weiß warum.
Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen wie wenn sich irgendwie in der Nachbarschaft Leute gut verstehen eigentlich, dann war mal vor 35 Jahren irgendwas und dann verstehen sich die Familien plötzlich nicht mehr, weil der mittlerweile Opa der einen Familie und der anderen, die mal gute Freunde waren, irgendeinen Konflikt hatten wegen einem Apfelbaum oder sowas. Und das weiß aber 2 Generationen später schon gar keiner mehr, warum das war. Aber
die Fehde wird weitergetragen.
Aber man weiß genau, man hat die Scheiße zu finden. Das hockt man so mit der Muttermilch auf. Die Müllers sind Arschlöcher Und weiß gar nicht genau warum, aber man findet sie auch scheiße. Und
ich kann es nicht, aber es ist so ein bisschen meine zynische Einschätzung dazu ist, vielleicht ist es halt auch, weil in Bremen sowas, also selten sowas los ist. Ja, weil sich da selten was entlädt, weil ich glaube, das sind ja eigentlich nicht so, ne? Also so wie ich da auch die Fans alle kennenlerne, ist das eine sehr familiäre, freundliche Nummer da oben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber vielleicht braucht jeder irgendwie so seinen Assi, an dem man sich mal entladen kann. Und dann sind wir das halt eben für Bremen, dann soll es so sein.
Ja, ich muss sagen, ich fand beide Fanlager jetzt als neutraler Beobachter echt oft sehr undifferenziert. Also da wurde, das waren halt sehr große Glashäuser, in denen beide saßen, weil halt irgendwie jeder so seinen Part an Asozialität da drin hatte. Und ja, ich meine, es muss jetzt auch kein Hinteregger sich wundern, wenn er über Selke so eine Scheiße erzählt. Nee. Natürlich, da kann man auch drüber schmunzeln, aber dass natürlich die Werder-Spieler dann auch irgendwie vom Prinzip her erstmal Hinteregger nicht so geil finden und den auch provozieren, das ist doch logisch. Und dass du dich dann ein bisschen kaputt lachst, wenn du gewinnst, ist auch logisch. Und dass die Eintracht da auch ganz schön viel Frust reingelegt hat, weil sie jetzt mal ein Spiel verloren haben. Und auch die Fans, das fand ich auch, das war dieses typische undifferenzierte Eintracht-Ding, was man halt irgendwie, was ich toll finde, aber auch, was mich auch ein bisschen nervt, ganz kurz, dass jetzt schon wieder so, ja, die Europapokalsaison nächstes Jahr können wir schon wieder abhaken, so, ja komm, halt doch euer Maul, ihr habt jetzt ein Spiel verloren und jetzt reißt euch zusammen, gewinnt das nächste wieder und dann kommt ihr in die Champions League, ist doch jetzt auch mal
ich
wieder
gut. Ich muss da reingrätschen, ja, bitte. Weil es ist, verstehe ich absolut, gehe ich auch mit, aber bitte verallgemeiner da nicht den Eintracht-Fan, weil was ich wahrnehme, sind es nämlich wieder genau die Arschlöcher, die nämlich jetzt erst seit 3 Jahren bei uns im Stadion sind und dann auch in der 18. Minute gehen, wenn es gerade mal nicht so gut aussieht. Ja, also ich sag mal so, unser Eins, die schon mit der Eintracht alles mitgemacht hat, findet immer noch geil, auf was für einem Platz wir stehen. Wir haben das Bremen-Spiel abgehakt und weiter geht's.
Aber Jula,
gewinnen wir halt am Samstag. Also es ist nicht so, dass es der typische, ich weiß, was du meinst, immer dieses das eine Spiel gewinnen wir, schreien wir Europa Pokal, beim nächsten Spiel reden wir über Abstieg. In dem Fall, was du da jetzt aber so hast im Netz lesen können, das waren nicht die alten Die Hard Fans, es waren viele neue Erfolgsfans.
Aber Jula, mein ganzes Fanleben besteht darin, in einen Sack gesteckt zu werden. Und dann sage ich mal, willkommen in meiner Welt. Das ist mir dann auch scheißegal, ob du dich nicht angesprochen fühlst, weil mein ganzes Fanleben besteht darin, mich nicht angesprochen zu fühlen, trotzdem mitgemeint zu sein. Also ich weiß aber ja, natürlich komplett, was du meinst, hast ja vollkommen recht.
Gut.
Also das ist tatsächlich so, dass das. Aber ihr habt halt natürlich auch durch den Erfolg einen Anlauf von genau solchen Fans. Und warum es gerade so knallt in diesen beiden Fanlagern, ist vielleicht auch die Mentalität, das hat man ja auch schon. Der norddeutsche, ja, ruhige Typ, so der gemütliche und der emotionale, ja, Frankfurter, der wirklich auch und so. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall spannend zu sehen und ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich irgendwie beide Vereine so ganz okay finde. So.
Ich denke auch, ne? Also ich meine, man kann, glaube ich, jetzt, wenn man unabhängig da drauf schaut, würde man wahrscheinlich sogar Gemeinsamkeiten finden und kann sich für beide Vereine irgendwie ereifern. Und deswegen, ja, also finde ich es so witzig, dass sich das so aufbauscht. Aber da ist ja dann auch wieder so das Thema, mach doch Sachen in Medien nicht größer. Ich hatte es da mit meinem Freund am Wochenende drüber. Wir hatten es dann, ne, also ich meine, wie oft ist es auch schon mal so gewesen, dann hat man halt mal irgendwie was Dummes gesagt oder so. Und früher war das halt so, das haben dann die Leute gesehen, die halt vielleicht gerade da die Spieltagszusammenfassung geguckt haben und das Interview gesehen haben. Und es war nicht noch 3 Wochen lang Thema. Und da kommt jetzt halt dazu, es kann jetzt halt auch Thema sein, weil aktuell ist sehr wenig los. Da ist man froh um jede Schlagzeile, die man machen kann zum Thema Fußball. Ja, also so, ne. Die Fans sind auch froh, wenn sie was zu labern haben, weil es sonst gerade wenig gibt. Du hast halt auch tausende Plattformen, wo sowas dann breitgetreten wird. Das ist halt heute einfach anders.
Was ich aber auch mal sagen will, ist, wenn ich höre, wie viele Fans sich echauffieren, dass der Fußball tot ist, wenn keine Fans im Stadion sind, das kann mir leider keiner erzählen. Fußball ist Fußball. Es ist so viel geiler mit Fans im Stadion, aber erstmal ist es tatsächlich meiner Meinung nach wirklich scheißegal, ob Fans im Stadion sind. Das ist, also für das reine Spiel an sich, besonders in der Kreisliga, stehen auch nur 20 Leute draußen. Und die 20 sitzen jetzt auf der Tribüne und wenn ich sehe, wie es bei Dortmund gegen Schalke, Dortmund gegen Gladbach im Pokal gekracht hat, wie es bei Bremen gegen Frankfurt gekracht hat, das ist ja mehr Emotion, als vorher da war. Da geht es ja rund momentan. In jedem dritten Spiel gibt es ständig Rudelbildung, Schubsereien. Die Trainer werden auf die Tribüne geschickt oder kriegen gelbe Karten. Also ich will ganz, also nicht falsch verstehen, ich will, dass die Stadien wieder voll sind. Ich liebe im Stadion zu sein. Ich liebe es, die Stimmung mitzukriegen. Und es ist wirklich, es macht viel aus für die Atmosphäre.
Ja.
Aber das reine Spiel Fußball funktioniert einfach auch ohne Fans. Und die gehen zu Hause, die Leute, die sagen, daheim ist nicht mehr dasselbe, sind die, die jetzt mittlerweile bei Twitter 86 Tweets zu einem Spiel rausballern, sich 3 Tage lang über Bremen gegen Frankfurt aufkoffern.
Ganz genau.
Die Emotionen, die du hast für den Verein, für den Sport, die sind einfach da. Da ist es, es ist nicht egal, aber es ist einfach eine andere Ebene, das am Fernseher zu gucken und
aber ist halt auch eine Gewöhnungssache. Also ich kann da nur von mir sprechen. Meine Emotion zum Thema Fußball war das komplette erste halbe Jahr in dieser Pandemie komplett gemutet. Also ich dachte auch, wie wir den Podcast gestartet haben, dachte okay, mein Gefühl zum Fußball ist gerade tot eigentlich. Aber es kommt wieder. Du hast schon recht, man gewöhnt sich, man stellt sich um, man merkt plötzlich, hey, irgendwie ist das Thema nach wie vor noch genauso geil. Es ist jetzt, ich sehe es jetzt halt gerade anders oder auf eine andere Art. Ja, das muss ich schon sagen.
Es ist halt eine Fernbeziehung momentan. Ne? Es ist halt
eine Fernbeziehung, richtig.
Und du sagst doch auch nicht, wenn dein Freund jetzt irgendwie ein Jahr nach Amerika muss, irgendwie beruflich oder so, sagst du auch nicht, ja, jetzt machen wir einfach Schluss und wenn du wieder kommst, sind wir wieder zusammen. Das macht doch niemand. Also da kannst du dir vielleicht sagen, aber dein Herz wird doch dir dann nach 14 Tagen spätestens sagen, aber ich liebe ihn doch und ich vermisse ihn doch und dann machen wir halt Skype und das ist halt besser, geht's halt gerade nicht, aber ich liebe ihn doch trotzdem so, ne? Also und so ist doch Fußball auch
gerade.
Hast
du schön gesagt.
Ja.
Ja, und eine steile These dazu auch nochmal, weil mir ist es auch aufgefallen, dass die ja gerade wirklich, dass es ja fast in jedem zweiten Spiel knallt. Vielleicht fühlen die sich auch ein bisschen unbeobachteter, weil das Stadion eben nicht voll ist. Also ich meine, ey, allein auch wie asozial da rumgebrüllt wird, das machen die bestimmt sonst, aber es ist völlig irre. Also wirklich fast ein bisschen degeneriert irgendwie.
Ja, auch so eine krasse Parallelwelt, wenn du den ganzen Tag irgendwie auf Abstand achten musst. Und dann hast du da irgendwie die Leute, die Jungs da, die sind getestet und alles gut, aber es wirkt schon auch ein bisschen befremdlich, wenn du irgendwie irgendwo arbeitest, wo du den ganzen Tag eine Maske trägst und Abstand und dann schaltest du den Fernseher an, dass sind da irgendwie 22 Halbstarke, die sich die ganze Zeit rumschubsen, teilweise anspucken und irgendwie nach dem Tor die Zunge in den Hals stecken. Also es ist schon war und dann aber wieder im Mannschaftsbus sollen sie sitzen bleiben und nicht aufstehen. Also das
crazy,
ist,
ne?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Talking about, nee, jetzt fällt mir keine Überleitung ein. Aber was ist denn die geilste Frisur, die Fußballer unter den Fußballern? Du bist doch da irgendwie Fashion, unsere Fashion-Expertin.
Ich bin die Fashion-Expertin, ja, also da muss ich, also ich muss Unterhaltungsfaktor, wenn man es aus der Seite sieht, geilste Frisur, dann jede erdenkliche Frisur von Arturo Vidal, weil ganz ehrlich, was zur Hölle, ja, ist wirklich sehenswert, googelt's gerne mal, während ihr das jetzt hier hört, ihr werdet lachen und euch freuen, vielleicht auch inspirieren lassen, weil ihr könnt jetzt ja auch wieder zum Friseur gehen, lasst euch doch da einfach mal so einen Stern hinten in den Kopf reinrasieren und so, ne, also tragt's mit Fassung und mit Mut. Ja, ansonsten natürlich jede erdenkliche Frisur auch von David Beckham, jetzt ganz unironisch, weil man muss ja eins sagen, jede Frisur, die der hatte, hat hinterher einen Trend ausgelöst. Ja, und das musst du auch erstmal schaffen. Also klar, Fußballer setzen immer mal Trends mit ihren Frisuren, ne, und was sie da gerade so auf dem Kopf haben. Aber David Beckham war da ja wirklich bei ganz vielen Styles seiner Zeit voraus und hat dann da echt das maßgeblich irgendwie mitgestaltet, was dann später in den Friseursalons auch hier in Buxtehude und sonst wo verlangt wurde. Finde ich schon krass.
David Beckham ist einfach ein sehr hübscher Mann. Da kann man auch wirklich,
oh Gott, ja,
kann ich einfach neidlos sagen, sieht immer noch unfassbar gut aus. Und es war wirklich auch bei mir damals so, ich wollte auch immer diese, der hat ja auch immer so eine Backstreet-Boy-Frisur gehabt und hat dann auch mal kürzere Haare gehabt, hat einen Iro gehabt. Ich wollte das immer haben. Und die einzige Frisur, die ich wirklich hatte, die er hatte, war halt dieser 3-Millimeter-Cut. Weil ich durch meinen Locken gingen die anderen Frisuren aber gar nicht. Und es sah immer gut aus. Und David Beckham ist auch jemand, der rennt keinen Trend hinterher, der macht Trends. Und das ist so.
Der macht Trends.
Das ist so krass.
David, ich muss hart widerstehen, jetzt gerade nicht den Browser zu öffnen und mir die H&M-Unterwäsche-Werbung anzuschauen. Ja, ich bin, also wenn es um David Beckham geht, bin ich auch ein richtiger Sexist, glaube ich. Ich weiß es nicht. Sorry, er ist ein traumhaft schöner Mensch und hat so viel Stilgefühl.
David Beckham könnte sich wirklich von einer Kuh auf den Kopf scheißen lassen und es würde gut aussehen und die Männer würden alle auf die Bauernhöfe fahren und würden sagen, habt ihr eine Kuh da, die mir gerade mal auf den Kopf scheißen kann? Und das ist wirklich tragisch bis unfassbar gut. Und Die geilste Frisur, ich finde halt schon so diese Axel-Witzel-Frisur irgendwie geil. Fellaini hatte ja auch so eine ähnliche Frisur. Liebe aber auch tatsächlich diese 90er-Frisuren einfach immer noch unheimlich. Mike Venner, der so eine Fokuhila hat, da hat man es ja auch mal drüber aus politischen Gründen sogar. Diese ganzen paar Breitner-Haare.
Richtig schön,
Und ja, also heute ist ja auch einfach viel so, ich weiß nicht, man muss das machen, damit man cool wirkt und mir fehlt so ein bisschen das Statement bei vielen dahinter. Bei Arturo Vidal ist ja zum Beispiel so, der macht das ja auch, weil er seinen Gegnern Angst machen möchte.
Ja,
das kaufe ich dem auch ab. Der will, das ist
wie aus dem Tierreich so. Ich hab ganz krass gemustertes Fell, damit meine Gegner Angst haben und so. Geil. Super.
Und das, genau. Lavolio fragt, wie kommt man in Bielefeld auf die Idee, den Trainer zu entlassen? Das haben wir ja letztes Mal relativ knapp beantwortet, indem wir gesagt haben, wir wissen es nicht. Ne? Also wir verstehen es auch nicht. Entweder ist was passiert, was wir nicht wissen. Und da wird ja jetzt so im Nachhinein so ein bisschen kam raus, dass sich ein, zwei Leute nicht so gut miteinander verstanden haben. Aber eigentlich, dass du so einen Trainer, der den irgendwie vom abstiegsbedrohten Verein zum Aufsteiger und jetzt auch noch zum, vielleicht bleiben wir sogar drin, obwohl wir gar nicht damit gerechnet haben, das darfst du nicht machen einfach.
Ja, aber ich sag dir, die größte Gefahr für einen Verein ist, glaube ich, wenn wirklich innerhalb der Mannschaft ein Bruch ist und wenn da schlechte Stimmung herrscht. Und wenn vielleicht der Trainer das nicht fixen kann und nicht in der Hand hat, dann kommst du wahrscheinlich vielleicht zu so einer Entscheidung. Ja, also das war damals zum Beispiel auch, wenn ich jetzt gerade nochmal an Anfang der Folge irgendwie zurückdenke, wo ich ja von dem 2011er Abstieg erzählt habe von der Eintracht, da hast du nämlich auch gemerkt, es hat keiner überhaupt miteinander kommuniziert auf dem Platz. Selbst wenn dann da mal noch irgendeine gute Aktion gelaufen ist, da hat sich keiner mit dem anderen gefreut. Da hast du keine Chance mehr. Und ich glaube, wenn du halt so Schwingungen wahrnimmst in deiner Mannschaft, musst du reagieren, weil dann sondern anders kann das nichts werden. Das ist meine
Meinung. Du meinst so wie zwischen Bastian Schweinsteiger und Mario Gomez damals bei Bayern auch so ein bisschen Tensions waren, die unbestätigt sind, aber man gesehen hat, dass sie, wenn Gomez ein Tor schießt, nicht abklatschen.
Ja, da, ich bin da sehr feinfühlig. Ich gucke immer auf sowas und ich merke da jedes Mal, ich werde da immer nervös, wenn ich bei uns so sehe, irgendwie Aber und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn jetzt gerade so ein Kostic sich wirklich freut, wie ein verliebtes 15-jähriges Mädel, dass sein Jovic wieder da ist. Weißt du, das ist einfach geil. Also selbst wenn der Jovic jetzt vielleicht gerade gar nicht die krasse Leistung abruft, ist es fürs Mannschaftsgefüge einfach super geil, dass der da ist, ja.
Ja.
Das ist schon schön.
Aber ich finde irgendwie ja. gerade bei da jetzt, ja, da war zu viel erreicht und da kann, also dann ziehe ich es halt jetzt wirklich diese 10 Spiele noch durch. Vielleicht hätte es, vielleicht reicht es, vielleicht reicht es nicht. Vielleicht reicht es jetzt so, wie es jetzt ist, ja auch nicht, oder es reicht. Also ich weiß nicht. Ich hätte einen sauberen Cut mir gewünscht in Bielefeld. Auch wenn es ja, da klar. Tensions gibt, ja. hätte ich mir gewünscht, so, dass man intern ausmacht, so nach der Saison ist Schluss und gut. Und ja, weiß nicht. Also komisch irgendwie alles. Also hätte man ja auch intern kommunizieren können an die Spieler. Leute, wir nach dieser Saison, egal wie wir stehen, gibt es einen neuen Trainer. Reißt euch jetzt nochmal 10, 12 Spiele zusammen, vielleicht schaffen wir die Sensation, eben. Fertig, aus die Maus. Ja.
Ja, ja.
So wird ein Hut draus, ein Anglerhut.
So wird ein Anglerhut draus, hä?
Franzi. Must have Fan-Utensil, Anglerhut, eure Meinung.
Also, ich finde immer, man sieht damit schnell aus wie eine Witzfigur, aber wenn man im Stehblock in Frankfurt steht und nicht Bock hat, mit apfelweingetränkten Haaren nach Hause zu gehen, ist so ein Anglerhut vielleicht aus beschichtetem Material gar nicht so eine dumme Idee.
Ja, es ist halt einfach ein Kult-Fan-Utensil. So wie
es ist ein Kult-Utensil.
So wie eine Jeansjacke ohne Ärmel mit aufgenähten Aufnähern. Ne?
Genau.
Ich hatte auch noch so einen Pulli, so einen Bayern-Pulli, auf dem so Aufnäher drauf sind wie: Wir Bayern haben eine Wand im Tor. Die deutsche Nummer 1, Raimund Aumann. Also, du weißt gar nicht mehr, wer Raimund Aumann ist wahrscheinlich, oder?
Nee, das war auch lang vor meiner Zeit, aber es klingt auf jeden Fall geil.
So habe ich hier noch rumliegen und hatte man damals einfach. Heute wirst du wahrscheinlich da auf dem Pausenhof verprügelt dafür, wenn du so rumläufst. Und,
ja, schon. Oder du trägst es wieder ironisch aus Kult, wie eben den Anglerhut. Und das macht den Anglerhut als Fanutensil ja fast schon wieder unsympathisch, weil den ja auch gerade ganz viele Hipster aus ironischen Gründen tragen. Und das finde ich auch immer so ein bisschen plastiert, so. Das stört mich.
Wobei man da auch durchziehen muss und sagen muss, ist mir egal, ob ihr das ironisch tragt, ich trage es, weil ich es geil finde, so, ne?
Genau. Ja, so wie ich zum Beispiel alle meine Klamotten, die ich trage. Ja.
Trägst du ironisch oder nicht?
Nee, eben nicht.
Ja, genau.
Andere würden das wahrscheinlich tun, aber ich ziehe es durch. Es ist mir auch egal, wenn ich im Juli gefragt werde, ob bei mir Fasching ist. Mir völlig egal. Ja, steht
das so.
Ja, tatsächlich. Ah, ich habe manche Kleidungsstücke, da denken die Leute wirklich, ich finde es dann so geil, ich komme dann manchmal so von der Arbeit ins Fitnessstudio, bin noch nicht umgezogen in meinen Sportklamotten, die sehen mich in meinen Straßenklamotten, ne? Und dann fragen, also dann, manche fangen dann so richtig an zu lachen und freuen sich so, weil sie denken, ich mache Spaß, wenn ich meinen Leoparden-Overall anhabe oder so Sachen mit Dr. Martens dazu. Ja, das ist schon öfters vorgekommen, aber ey, ich trage das für mich und fühle mich damit pudelwohl.
Ja, sehr schön, so muss es doch auch sein.
Okay. Ja, voll.
Ja, bringt uns zur, ich glaube, letzten Frage schon, oder? Wir haben noch, wir hätten noch eine Schlussfrage, die du dir optional nehmen darfst oder nicht.
Mhm.
Aber die vorletzte Frage ist, wenn du Maskottchen wärst, welches wärst du? Und ihr habt ja gar kein Maskottchen im Sinne von, da steht ein Mensch drin und macht lustige Hüpfer, sondern ihr habt ja ein echtes Maskottchen.
Wir haben ein echtes Maskottchen, wir haben den Attila, das ist ein echter Adler. Ein ganz besonders schönes Tier, richtig. Also super, super schön. Und früher war das auch, also ich meine, ich glaube da ja eigentlich nicht so dran, ne, dass man irgendwie so, ne, so Aberglaube und so Geschichten aber oder Glücksbringer. Aber da war es früher wirklich immer so, wenn der Attila, der war nicht jedes Spiel im Stadion, weil der musste dann auch immer mal geschont werden. Oder wenn der irgendwie, ich Anführungszeichen, jetzt irgendwie eine Woche hatte, wo vielleicht ein bisschen viel los war und das Tier nicht ganz so ruhig war, dann hat der Besitzer, Trainer, wie auch immer man es nennt, dann auch entschieden, dass er bei dem Spiel jetzt nicht mitkommt. Und wir haben immer gesagt, wenn der Attila vorher nicht mit dabei ist, das Spiel geht schlecht aus. Und ganz oft war es auch so. Und ein andermal, wenn man sehr nervös war, weil man schon dachte, heute ist nichts drin, aber der Attila war da, war vorm Spiel im Stadion zu sehen. Der ist dann auch immer bei der Mannschaftsaufstellung irgendwie so mit auf den Platz gekommen und so. Da war dann immer klar, geil, okay, das wird was.
Geil, oder? Ich finde ja so Real-Life-Maskottchen, wenn es in Tierschutz technisch dann auch vertretbar ist. Und das scheint ja bei Adlern zum Beispiel absolut kein Problem zu sein, in so ein Stadion zu gehen. Bei Benfica fliegt der ja sogar da, glaube ich, ziemlich viel rum. Da gab es ja auch das Adler-Duell im Europapokal da vor 3 Jahren oder so.
Mhm. Stimmt.
Ist Stadio da Luz. Das fand ich so witzig, weil das immer so krass betont wurde vom Moderator damals. Egal.
Da Luz.
Da Luz. Ja. Und auch den Geisburg in Köln finde ich, ist schon geil irgendwie, ne? Muss man schon
der
sagen.
Hennis. Der Hennis.
Ja. Und dass ich auch die komplette, der komplette, das Logo und alles auf diesem, ja, dass er sogar auf dem Logo drauf ist, ist irgendwie schon sehr geil halt, ne?
Mhm, finde ich auch cool, ja, auf jeden Fall.
Und ja. Ich persönlich.
Du hast aber eine schöne Geschichte, genau, zum Thema Maskottchen. Komm, hau mal raus, du Geschichtenerzähler.
Bei Bayern so, das ist halt so ein Kommerzding, weißt du so. Da gab es früher den Bazi, jetzt gibt es den Bayernbär, den Bernie und das ist halt so, ja, ist halt nice to have, aber ist halt für, ist halt für Kinder gemacht irgendwie so, ne?
Ja.
Und ich hätte gerne halt irgendwie, warum nicht zwei? Warum nicht Bernie den Bayernbär für die Kinder und dann noch irgendwie sowas richtig, was reinhaut, so für die Erwachsenen, sowas richtig cooles, so, weißt du, so Masked Singer-mäßig geil, so. Naja, auf jeden Fall, ich war auch mal Maskottchen und ich habe mega Respekt vor allen, die es machen. Ich hatte mal beim Regionalfernsehen eine Serie, die hieß Puppe probiert. Das war so ein bisschen Rab in Gefahr für Arme. Und da habe ich beim damals noch Bundesligisten TV Großwallstadt, habe ich dann den Leo Löwenherz gemacht, der übrigens bei Stefan Raab Maskottchen-Weltmeister geworden war. Also ich war schon im Kostüm des Maskottchen-Weltmeisters. Auf jeden Fall.
Saugeil. Aber du bist damit definitiv nicht Weltmeister geworden,
nein, nein, gell? Ich kenne aber denjenigen, der es geworden ist. Und ich meine sogar, es ist der junge Mann, der letztes Mal das Buch gewonnen hat bei uns. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ach, wie witzig. Das wäre ja cool. Ja.
Auf jeden Fall habe ich diesen krassen Respekt, denn es gibt ja Regeln für Maskottchen. Du kannst ja nicht einfach zum Beispiel, auch wenn es 40 Grad hat und du schwitzt wie Schwein, du nimmst den Kopf nicht ab. Eiserne Regel. Weil dann sehen das Kinder und nicht, stellen fest, wie jetzt, der Leo Löwenherz ist ein Mensch. Mhm. Das bricht Herzen.
Du darfst es nicht entzaubern, das ja ist, klar, natürlich.
Das ist Weihnachtsmann, ja. Und macht man nicht. Und gleichzeitig, also ich neige dazu, stark zu schwitzen, wenn ich mich anstrenge oder wenn es sehr warm ist. Und ich habe einfach gesuppt in diesem Kostüm. Und das war, wie gesagt, das war erste Bundesliga und der TVG auch abstiegsbedroht und man wollte alles geben tatsächlich. Ich habe das auch sehr ernst genommen, habe da echt auch ganz viele Kinder abgeklatscht, Autogramme geschrieben, Laola-Welle gemacht. Und irgendwann merke ich so, dass unter meinen Füßen einfach eine Pfütze ist. Und da dachte ich einfach eigentlich erst, die Wasserflasche, die da steht, ist ausgelaufen, bis ich festgestellt habe, dass einfach aus meinen Schuhen der Schweiß gelaufen ist. Und das musst du mal hinkriegen. Und dann, dann war irgendwie Auszeit kurz vor Spielende, dann hieß es so nach dem Motto, du kannst ruhig nochmal aufs Feld gehen. Ich durfte in der Pause auch aufs Feld und so oder in Auszeiten nochmal anheizen. Und ich habe dann, ich konnte nicht aufs Feld gehen mehr, weil sonst hätte der Wischer die ganze Zeit hinter mir herlaufen müssen.
Wie beim Curling, so wischen
ganz
dann.
Genau, nur hinterherlaufen. Ja, genau, nur hinterherlaufen.
Ja, genau.
Hätte einfach meine Schweiß. Also ich war wirklich auch kurz vorm Umkippen und ich habe mega Respekt, krass, vor allen, die das wirklich über mehrere Stunden durchziehen und dann auch sich so krass reinhängen. Also. Wirklich, heftig, wirklich Respekt. Ja, das war meine Geschichte zum Maskottchen. Deswegen, ich habe da noch einen ganz spannenden Blick halt einfach drauf, durch das, was ich selbst mal gemacht habe. Und jetzt, haben wir noch die letzte Frage vom Andi, die du auch schieben kannst, wenn du magst.
Haha, warum soll ich die denn schieben? Weil es um Bobic geht.
Weil ich dir nicht ein bisschen das Herz gebrochen. Also die Frage von Andi ist, was sagt ihr zu Bobics Abgang? Und ist Spiecher, der ja, ich glaube, sogar mal ein Fallrückzieher-Tor gegen Bayern gemacht hat, gar der bessere Bobic?
Also, ich habe schon vor einigen Wochen mich mit diesem Thema befasst, dass Bobic gehen kann und wahrscheinlich gehen wird. Weil wenn man sich so ein bisschen auskennt und es gibt so manche Arten von Gerüchten, da weißt du, das bleibt nicht bei einem Gerücht. Und so war das, finde ich, jetzt auch mit, als so bekannt wurde, dass Hertha so unbedingt den Bobic will und so weiter. Und ich war ja da auch neulich beim HR im Heimspiel in der Sendung. Da war auch der Carsten Schellhorn, schon lange Zeit Sportreporter dabei, der sehr gute Connections hat. Der hat da auch ein bisschen die Fühler ausgestreckt, um sich mal umzuhören. Hat er dann in der Sendung auch erzählt. Und der meinte auch, hey, es ist nicht so abwegig. Ich, ja. Klar, wir haben dann Argumente gesammelt, die dafür sprechen, dass Bobic auch bleiben könnte und so weiter. Da gibt es natürlich auch genug, aber irgendwie war, also mir war da schon klar, okay, pass mal auf. Ich bin dann auch da gern mal so ein realistischer Pessimist, ja, weil umso mehr freue ich mich dann, wenn eine Sache doch anders ausgeht, aber da habe ich mir einfach damit schon mich abgefunden. Ich zitiere an der Stelle auch gern mein Herzblatt, der meinte nämlich neulich ganz lakonisch, wer Frankfurt nicht liebt, soll Frankfurt verlassen. Ja, und kann der Friede jetzt gern so machen. machen. Ein bisschen schadenfroh werde ich auf jeden Fall sein, wenn die Hertha The Big City Club doch vielleicht noch absteigen sollte. Dann werde ich auf jeden Fall grinsen müssen. Tut mir dann auch leid für den Freddy, aber ey, der hat halt scheinbar irgendwie jetzt, sieht seine Perspektive woanders, dann soll er gehen. Spischer, wie ich den Namen das erste Mal gehört habe, dachte ich, fuck, krass, den gab's ja auch noch. Also der ist total von meiner Bildfläche verschwunden. Das war auch früher ein Spieler bei uns bei der Eintracht, mit dem konnte ich wenig anfangen. Da war ich halt auch echt noch so ein ganz junges Teenmädel und das war ein sehr, sehr ruhiger Spieler. Von dem hast du jetzt keinen Glanz- und Gloria-Fan-Up vom Spiel mitbekommen. War dann vielleicht auch ein bisschen uninteressant. Ich hab da gar keine Meinung zu gehabt, aber wie ich jetzt hörte, dass er Nachfolger sein soll, war meine erste Reaktion komplette Ablehnung. Dachte, das kann doch nicht den Ernst sein, der Spischer ausgerechnet der. Ja, dann habe ich mich aber mal befasst mit dem, ne? Und ich glaube tatsächlich, es könnte geil werden, wenn der kommt, weil der hat ja mit dem Hütter eine tolle Vergangenheit bei Young Boys Bern. Ich glaube, ja. Nach 32 Jahren, glaube ich, den Titel geholt, ja, und macht da eine unfassbar gute Arbeit. Also ich sag mal so wie wir um den Bobic dann trauern, trauert Young Boys Bern dann bestimmt um den Spischer, wenn der gehen sollte, ja. Und ich bin einfach mal gespannt, was die bei uns reißen können. Also das wäre jetzt für mich dann, nachdem ich mich da mal belesen habe, doch jetzt gar nicht so eine schlechte Option.
Es gibt auf jeden Fall deutlich verzweifeltere Vereine, die irgendjemand tollen verlieren und nicht wissen, wen sie dann holen sollen. Also ihr seid halt jetzt nicht Manchester United, das Alex Ferguson verliert und danach ins Chaos stürzen wird, glaube ich, auch nicht.
Ja.
Und Bobic lässt auch einfach so gute Strukturen zurück. Dass,
richtig.
Also das muss man einfach sagen. Ich finde, da ist auch ein Manager zu sehr Manager einfach, dass man ihm böse sein könnte. Der hat jetzt natürlich noch einen Vertrag, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob man ihn erfüllen muss oder nicht. Aber jetzt ist halt Hertha gerade frei und jetzt macht es halt einfach für beide Seiten Sinn, einen Schlussstrich zu ziehen, glaube ich.
Ja.
Vielleicht kriegst du noch ein bisschen Ablöse für ihn. Das ist auch in der Geschäftswelt normal, dass Leute abgeworben werden. Also das muss man wirklich wie ein Wirtschaftsunternehmen sehen. Deswegen ist er ja auch Manager.
Hat
unfassbar gute Arbeit geleistet, auch mit viel Herzblut, finde ich. Also den kann man nicht vorwerfen, dass er dann nur wegen des Jobs dahin ist und
Nein, ey, wir haben dem so viel zu verdanken. Ja. Also wirklich, das ist meine einzige Hoffnung, dass viel von dem, was er geleistet hat, halt strukturell noch bleibt.
Ja.
Und ich meine, im Endeffekt, jetzt vergleichst doch eben auch mal mit einem anderen Unternehmen. Wenn du da einen Geschäftsführer oder einen Manager oder irgendwas hattest, der da jetzt ganz viel bewegt hat in den letzten Jahren und der geht und es kommt ein neuer, dann heißt es ja auch nicht automatisch, dass das Unternehmen nicht mehr fortgeführt werden kann, weil plötzlich keiner mehr weiß, was er macht und wo er gerade auslaufen soll. So ist es ja nicht, ja. Deswegen, ich bin da jetzt einfach mal weiter optimistisch.
In Frankfurt ist schon auch noch mehr als Bobic. Da hat sich ja auch nicht nur da was getan, also da ist ja allgemein einfach viel Gutes passiert in den letzten Jahren. Und ich glaube nicht, dass jetzt an Bochum, dass diese eine Karte, die du aus dem Cenga, dieser eine Cenga-Stein, den du rausziehst und alles fällt zusammen, das ist es halt einfach nicht. Auch wenn es natürlich ein bisschen wehtun wird, weil der jetzt auch eingearbeitet war, aber wie gesagt, Spicher ist und das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass vielleicht Hütter noch bleibt, was ich auch euch gönnen würde, wenn er kommt. Ich glaube, Gladbach wird das nicht gern hören, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Vielleicht nehmen die Gladbacher dann Kohfeldt, kann ich mir auch gut vorstellen. Dann.
Also, aber ich sag dir mal eins, wenn nachdem Hütter sich jetzt ja klar bekannt hat zu Eintracht Frankfurt, dass er bleibt, dass er seinen Vertrag weiterhin erfüllt und der geht, dann würde doch gehen. Ich glaube, dann zünde ich irgendwo ein Auto an. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also weil dann verstehe ich es nicht mehr. Dann braucht mir keiner mehr irgendwas erzählen. Dann habe ich keinen Bock mehr. Ohne Scheiß.
Hat er es gesagt? Hat Hütter sich schon zu Eintracht bekannt?
Ja, der hat sich klar bekannt. Er hat gesagt, Pressekonferenz. Er hat gesagt, um den ganzen Gerüchten irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, er bleibt. Und es
Stand jetzt.
Er hat jetzt auch nicht gesagt. Nein, er hat nicht gesagt, Stand jetzt. Er hat gesagt, er bleibt. Da gibt es gar nichts dran. Er hat seinen Vertrag und den wird er erfüllen.
Also gut.
Das war gerade erst vor einer Woche oder so.
Okay.
Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das da auch ein gesprochenes Wort noch was gilt.
Ich bin gespannt. Ja. Wenn er mir morgen über den Weg läuft, werde ich ihn mal drauf ansprechen. Und,
frag ihn mal.
Ich bin ja morgen tatsächlich im Stadion. Ich bin sehr gespannt. Das wird für mich ein sehr spannendes Erlebnis meiner Stadion-Triologie. Ich werde drüber schreiben, wie es ist, ohne Fans im Stadion zu sein. Ich habe ja schon geschrieben, wie es ist, mit meinem Sohn ins Stadion zu gehen. Ich habe dann darüber geschrieben, wie es ist, selbst Fan zu sein und diesen Generationenwandel zu erleben. Und jetzt schreibe ich drüber, wie es ist, ohne dieses ganze Ding zu erleben, ohne die 10 Kilometer hinlaufen zum Stadion, ohne die Würstchenbude, die du angesprochen hast. ohne Fans. Mhm. Ich glaube, es wird trostlos, aber es wird dennoch sehr, sehr interessant. Und ich freue mich einfach mal wieder in so einen Tempel reinzudürfen. Das ist wirklich, ich habe wirklich sehr, sehr Bock drauf. Und ich werde in der nächsten Folge natürlich dann sehr gerne drüber berichten.
Bitte, bitte, bitte. Ja, und gern mal morgen mal einfach mal irgend so einen Schnappschuss aus dem Stadion schicken oder aus vorm Stadion. Ich muss mal wieder gesehen haben, gell? Mein Papa ist neulich, glaube ich, als man noch einkaufen gehen konnte, einfach mal so zum Fanshop gefahren, ans Stadion, ja, damit er mal wieder dort
einfach
war.
Einfach mal wieder das Stadion sehen, ist doch okay.
Ja. Ganz süß.
Mhm. Lula.
Ja, hat mir Spaß gemacht, hey. Also so gern, gebt bitte mehr Feedback dazu, ob euch dieses Q&A auch gefallen hat und gerne auch Fragen einsenden für eine eventuelle weitere
genau,
Ausgabe
schickt
davon.
Schickt mich schon mal fröhlich ein und kommentiert sie unter die Folgenpostings oder ja, per E-Mail, was weiß ich was. Und wir werden das sammeln auf jeden Fall. Und ich würde mich wundern, wenn wir das nicht nochmal machen würden. Ich hätte auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Hoch die Hände, Wochenende. Das erste Mal, dass wir uns so verabschieden können, weil wir bis Freitag gebraucht haben zum Aufnehmen.
Geil.
Ja, euch allen schönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird bald wieder besser und liebe Grüße an eure stinkenden Füße, bitte, meine Kinder.